Ein allgemeines Verständnis von Intelligenz ist die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, logisch und abstrakt zu denken, schnell zu lernen. Diese Definition finden wir bei Maithi Nguyen Kim in ihrem Buch »Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit«. Wahr, falsch, plausibel? Die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft. Das Buch ist Spiegel-Bestseller auf Blatt 1. Hilft Schulmedizin immer besser als alternative Methoden? Warum denken und verdienen Männer und Frauen unterschiedlich? Wie politisch darf Wissenschaft sein? Sollte man Drogen legalisieren? Sind Tierversuche vertretbar und Impfungen sicher? Nicht erst seit Corona sind Fragen aus der Wissenschaft auch gesellschaftlich heftig umstritten. Aber die Grenze zwischen gesunder Skepsis und Verschwörungsmythen verschwimmt oft. Die bekannte Wissenschaftsjournalistin und Bestsellerautorin Maithi Nguyen Kim widmet sich den brennenden Themen unserer Gegenwart. Auf Grundlage neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse zeigt sie, was wahr, was falsch und was plausibel ist. Mit anderen Worten, was stimmt denn eigentlich und wo sollten wir uns noch richtig streiten, um auf die beste Lösung zu kommen? Sie prüft Streitfragen auf Herz und Nieren, mit Daten unterfüttert, leicht zu lesen und garantiert frei von Bullshit. Ihre Devise: nicht weniger streiten, nur besser. Und genau dafür braucht es die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Ein Kapitel handelt von Pharmaindustrie und alternativer Medizin. Auszug: Warum sind eigentlich so viele klinische Studien über Arzneimittel industriefinanziert? Na ja, wer ein neues Arzneimittel auf den Markt bringen möchte, ist per Gesetz dazu verpflichtet, Wirksamkeit und Verträglichkeit anhand klinischer Studien zu belegen. Weswegen Medikamentenhersteller nicht viel anderes übrig bleibt, als diese Studien durchzuführen und die Durchführung eben auch zu bezahlen. Wenn man nicht gerade an eine große Pharmaverschwörung glaubt, muss man davon ausgehen, dass Arzneimittelhersteller großes Interesse daran haben, gute, sprich wirksame und sichere Medikamente auf den Markt zu bringen. Na, dann lassen wir das doch den Markt regeln. Bevor jetzt jemand lacht: bis vor nicht allzu langer Zeit war das quasi so. Bis 1961 das Arzneimittelgesetz verabschiedet wurde, das Ding ist jünger als meine Eltern, echt verrückt eigentlich, gab es keine umfassende gesetzliche Regelung für die Herstellung und den Verkauf von Arzneimitteln. Da kann man ja geradezu froh sein, dass Katastrophen wie die mit Contergan nicht viel öfter passiert sind. Verrückt ist auch, dass es nach dem Arzneimittelgesetz von 1961 zwar strafbar war, schädliche Arzneimittel in Verkehr zu bringen, doch es war gesetzlich nicht vorgeschrieben, die Sicherheit der Produkte vorab unabhängig prüfen zu lassen. Ja, es wurde noch nicht einmal von den Herstellern verlangt, die Sicherheit ihrer Arzneimittel selbst zu belegen. Und besonders kurios ist, dass die Wirksamkeit einer Substanz offenbar gar keine wirkliche Rolle spielt. Das Arzneimittelgesetz las sich in erster Linie als Schutzgesetz vor schädlichen Medikamenten. Der Einfluss der Contergan-Falls ist sicher erkennbar. Doch ob das Zeug überhaupt wirkt, pft, geschenkt. Um ein Arzneimittel verkaufen zu dürfen, müssen Hersteller das Mittel lediglich registrieren. Erst mit der Arzneimittelreform von 1976 wurden nicht nur Nachweise über Wirksamkeit, Verträglichkeit und pharmazeutische Qualität per Gesetz verpflichtend, sondern auch die unabhängige Überprüfung durch eine Bundesbehörde wurde vorgeschrieben. Die streng geregelte Zulassung, wie wir sie heute kennen, ersetzte die bloße Registrierung. Bevor eine Substanz in klinischen Studien am Menschen getestet werden darf, müssen überzeugende Zell- und Tierversuche vorgelegt werden, ohne die eine klinische Studie nicht genehmigt und angemeldet werden kann. Die Autorin widmet ein umfangreiches Kapitel dem Placebo-Effekt, den sie teilweise als positiv betrachtet, und der Rolle der Heilpraktiker. Auszug: Es gibt bestimmt Heiler oder Heilpraktiker, die ihre Arbeit genauso verstehen, als qualitätssteigernde Begleitung. Und es ist schade, dass es da nicht viel mehr Zusammenarbeit mit der Medizin gibt. Allein, wenn es um die Zeit mit dem Patienten geht, kann die Medizin gar nicht leisten, was die Heilkunde anbieten kann. Und gerade bei schweren Erkrankungen, bei denen Behandlungen oft mit starken Nebenwirkungen einhergehen können, kann jede Methode, die diese Nebenwirkungen irgendwie erträglicher macht und abmildern kann, ganz entscheidend zum Behandlungserfolg beitragen. Umso tragischer, wenn ausgerechnet bei schweren Erkrankungen die Alternativmedizin über das Ziel hinausschießt und die Heilung für sich beansprucht. Als Reaktion auf den tragischen Tod der drei Krebspatienten nach der falschen Dosierung auf der groben Waage machte der Bund der Deutschen Heilpraktiker deutlich: Wir Heilpraktiker sollten unsere Bemühungen stets komplementär, niemals jedoch als Krebsbehandlung oder als alternative Krebstherapie verstehen oder unseren Patienten gegenüber so kommunizieren. Ein Kapitel gilt den Tierversuchen und der Frage, ob sie wirklich notwendig sind. Auszug: Die vielversprechende Technologie der Organchips wird derzeit von Experten noch auf dem Gipfel der überzogenen Erwartungen verortet und ist von einer breiten Anwendung, die Tierversuche nennenswert reduzieren wird, noch einige Jahre entfernt. Wie viele Jahre denn? Und wie viele Tiere können verschont werden? Darüber sind sich Fachleute nicht wirklich einig. Es gibt pessimistischere und optimistischere Stimmen, doch die Diskussionen innerhalb der wissenschaftlichen Community sind lange nicht so aufgeheizt wie die öffentlichen Debatten. Denn eine Tatsache ist leider unumstritten: Noch sind wir technologisch weit davon entfernt, Tierversuche ganz ersetzen zu können. Sonst würden wir das übrigens auch schon längst tun, denn laut § 7a des Tierschutzgesetzes dürfen Tierversuche überhaupt nur durchgeführt werden, wenn der verfolgte Zweck nicht durch andere Methoden oder Verfahren erreicht werden kann. Davon abgesehen haben auch Forschende großes Interesse daran, Tierversuche nach Möglichkeit zu ersetzen, allein schon wegen des Aufwands und der Kosten. Versuchstiere brauchen Pflege, Platz und Ressourcen. Aber Maiti sagt auch: Tierversuche sind nur begrenzt auf Menschen übertragbar. Das sei frustrierend. Die biochemischen Prozesse in einem lebenden Organismus seien so komplex, dass man ohne In-vivo-Studien derzeit noch recht hilflos dastehen würde. Die Abwägung sei schwierig. Auszug: Die Liste der Medizin-Nobelpreisträger ist eines der eindrücklichsten Argumente für die Bedeutung von Tierversuchen für die medizinische Forschung. Auch die Corona-Impfstoffe, auf welche die Welt 2020 fiebernd gewartet hat, hätte man ohne Tierversuche nicht entwickeln können. Die Wirksamkeit des ersten bei uns zugelassenen mRNA-Impfstoffs Comirnaty wurde in Rhesusaffen bestätigt, die man nach der Impfung gezielt mit dem Virus infizierte. Das hat man natürlich nicht auf gut Glück gemacht, sondern erst, nachdem man in Mäusen und Ratten beobachten konnte, dass der Impfstoff eine Immunantwort auslöst und dass keine gravierenden Nebenwirkungen auftreten. Mais Fazit. Würden wir auf Tierversuche verzichten, würde es wohl oder übel darauf hinauslaufen, dass wir quasi ganz auf In-vivo-Versuche verzichten. Ein solcher Verzicht würde nicht nur dazu führen, dass Fortschritte in der medizinischen Forschung in vielen Bereichen nicht nur verlangsamt, sondern teilweise ganz gelähmt würden, sondern auch, und das haben die wenigstens auf dem Schirm, dass die Entwicklung von verlässlich funktionierenden In-vitro-Methoden ebenfalls behindert wird. Denn um zu testen, ob beispielsweise eine Epidermisschicht in einer Petrischale ein geeignetes Modell für echte Haut ist oder ob ein computersimuliertes Gehirn tatsächlich genug Ähnlichkeiten mit dem Original hat, muss man zur Validierung und Optimierung der Methode immer wieder mit echter Haut oder echtem Gehirn vergleichen. Das war nur eine kleine Auswahl aus Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit. Die Autorin empfiehlt nicht weniger streiten, nur besser. Amüsant, ein Statement von Dieter Nuhr. Wissen bedeutet nicht, dass man sich zu 100% sicher ist, sondern dass man über genügend Fakten verfügt, um eine begründete Meinung zu haben. Weil viele Menschen beleidigt sind, wenn Wissenschaftler ihre Meinung ändern? Nein, nein, das ist normal. Wissenschaft ist gerade, dass sich die Meinung ändert, wenn sich die Faktenlage ändert. Wissenschaft ist nämlich keine Heilslehre, keine Religion, die absolute Wahrheiten verkündet. Und wer ständig ruft, folgt der Wissenschaft, hat das offensichtlich nicht begriffen. Wissenschaft weiß nicht alles, ist aber die einzige vernünftige Wissensbasis, die wir haben. Deshalb ist sie so wichtig. Dr. Maitin Nguyen Khin ist promovierte Chemikerin und Wissenschaftsjournalistin. Sie moderiert im WDR die Wissenssendung Quarks und produziert den mehrfach ausgezeichneten YouTube-Kanal Mail Lab, unter anderem mit dem Grimme Online Award, erhielt sie den Georg-von-Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus. 2019 folgte der Hans-Joachim-Friedrichs-Preis, 2020 die Goldene Kamera und das Bundesverdienstkreuz. Erschienen ist ihr Buch »Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit« bei Drömer.